Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Willkommen bei Sexologie, Wissen macht Lust. Wann ist ein Mann ein Mann? Diese Frage hat Herbert Grönemeyer schon in den 80ern gestellt und bis heute gibt's darauf keine klare Antwort. Zum Glück. Denn Männlichkeit ist nichts Festes, sondern etwas, das wir ständig neu aushandeln dürfen. Als Gesellschaft, aber auch ganz persönlich. Wenn wir in dieser Folge über Männlichkeit sprechen, meinen wir nicht nur Cis-Männer, sondern alle, die Männlichkeit leben, verkörpern oder mit ihren Berührungen kommen. Trans-Männer, nicht-binäre Personen mit männlichen Anteilen oder Frauen, die Männlichkeit im Alltag erleben. Männlichkeit kann heute vieles heißen: Stärke, Fürsorge, Verantwortung, Sinnlichkeit oder auch einfach mal keine Lust auf Sex zu haben. Es gibt nicht die eine Männlichkeit, sondern ganz viele Facetten, Erwartungen und Klischees. Manche davon sind natürlich überholt, andere halten sich erstaunlich hartnäckig und gleichzeitig entstehen neue, vielfältigere Bilder davon, was männlich sein heißen kann. Darum schauen wir uns heute an, wie Männlichkeit sich gewandelt hat, welche Rolle Sexualität dabei spielt und welche neuen, gesunden Vorstellungen von Männlichkeit uns allen guttun könnten. Und natürlich ist mit mir, Melina, auch die liebe Caro wieder dabei, die Frau, die auf die Frage, wann ist ein Mann ein Mann, wahrscheinlich schneller eine Antwort parat hat als Herbert Grönemeyer selbst. Hier ist sie!
Hello! Wie so ihre Game-Show. Weißt du, ich sehe jetzt so reinsäckeln.
Das ist doch eine wunderbare Überleitung. Wir haben es übrigens nicht geskriptet, Leute, aber Caro hatte es schon im Hinterkopf. Möchtest du ganz kurz announcen, wo man uns bald sehen kann?
Ja, und zwar, wir sind Teil vom Podcast Clash. Das ist eine Game-Show im Exil Club in Zürich. Und dort kann man uns tatsächlich jetzt mal live erleben. Also, beim Podcast Clash geht's darum, dass zwei Teams antreten in diverse Challenges, Quizzes und Spiele. Und Melina und ich sind dort Special Guests und dürfen auch durch ein Spiele führen. Und das Ganze ist am 26. November in Zürich. Also, kommt unbedingt vorbei, holt uns an. Wir würden uns mega fest freuen, euch persönlich kennenzulernen.
Genau, und dann seht ihr auch, wie groß ich eigentlich bin und wie klein die Caro eigentlich ist. Also kauft euch gerne Tickets, wir freuen uns, euch dort zu sehen. Ja, jetzt müssen wir aber, bevor wir jetzt thematisch reingehen, auch nochmal kurz abchecken, wie geht's uns eigentlich? Wie bist du heute hier?
Ich bin aber ein bisschen müde. Also, ja,
direkt mal mit viel Motivation gehen
ja,
wir rein.
Nein, ja, ich habe so eine anstrengende Zeit ja. Und manchmal kumuliert sich das ja so. Ja. Und dann denkt man so am Ende der Woche so, oh, jetzt ist der auch gut. Mhm. Jetzt brauche ich wirklich mal Wochenende. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut auf die Folge und auf das Thema. Und ich finde, du hast dir da wieder etwas ganz Besonderes ausgesucht. Mm. Und deswegen tue ich jetzt meine letzte Kraftreserve hier führen und lache mit dir eine
Stunde lang. Das ist sehr schön. Und dann wirst du nach einer Stunde gesagt haben, das war jetzt das Highlight von der Woche.
Ja, wie Wellness, ne?
Wie Wellness.
Ja, wie geht's dir?
Hey, mir geht, ich sitze ja in der Sonne hier gerade.
Ja, nee, mich blendet es so wieder mega. Hergesetzt, dass ich wieder im Schatten bin und du in der Sonne. Das ist einfach typisch.
Mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir, aber irgendwie bin ich total gehypt gerade. Ich freue mich sehr auf dieses Thema. Mhm. Ich muss auch gestehen, ich habe vor keinem anderen Thema so viel Respekt gehabt und so vorsichtig recherchiert wie zu diesem. Ich glaube, weil ich Sorge hatte, dass ich tatsächlich was falsch machen könnte. Deshalb wünsche ich mir von uns allen, dass wir jetzt wohlwollend in diese Episode hinein gleiten und ganz neugierig auf alles, was wir hören, eingehen.
Das ist schön und das zeigt ja auch, wie emotional aufgeladen das Thema ist. Also auch gesellschaftlich, wie irgendwie dort so viel Fokus drauf ist, so viele Meinungen und dass das jetzt mitgeschwungen hat bei dir in der Recherche, kann ich mega nachvollziehen.
Ja, ja. Ich hoffe, es hatten jetzt nicht schon sehr viele direkten Puls bei...
Ich hab Puls.
Als sie den Titel gelesen
Ich hab Puls.
Gut. Wir sind ja heute bei Männlichkeit. Und wenn wir über Männlichkeit und Weiblichkeit sprechen, betreten wir sofort eine Welt voller Zuschreibungen und Bilder. Mhm. Das merken einige ganz bestimmt direkt beim Zuhören. Man hört das Wort Männlichkeit oder Mann und zack, kommen sie, die Bilder. Viele davon sind uralt. Ja, die stammen aus der Mythologie, aus der Philosophie, aus der Psychologie. Da hieß es zum Beispiel, männlich ist Sonne, Feuer, Struktur, Aktivität. Weiblich dagegen ist Mond, Wasser, Emotion, Chaos. Und auch die Archetypen übrigens folgen diesem Muster. Der Mann wurde dargestellt als Krieger, König, Herrscher und Jäger. Und ihr hört auch schon an meiner Stimme eine tiefere, schwerere Stimme. Die Frau als Mutter, Heilerin, Muse, die Feine oder die Hexe. Aber we're not going down that road. Und diese Bilder können sehr, sehr poetisch sein. Manchmal aber auch sehr klischeehaft und eng. Und sie sind nicht naturgegeben, sondern in den meisten Fällen kulturell konstruiert. Das sieht man schon an Farben, wenn ein Baby geboren wird. Heute nicht mehr ganz so doll, aber wir sind ja Kinder der 90er, da war ganz klar blau für die Jungs und rosa für die Mädchen oder bei Spielsachen. Weiß nicht, hast du auch eher so stereotype Spielsachen gehabt als Kind?
Ja, Barbies geliebt.
Ja.
Yeah. Also ich habe sie auch ein bisschen malträtiert, ich habe ihnen gerne die Haare abgeschnitten und sie angemalt.
Wirklich?
Ja.
Das habe ich nie gemacht, oh Gott.
Mal. Und bei mir waren sie auch viel nackt gewesen, weil ich es immer so lustig gefunden, die dann so nackt an den Tisch zu nehmen und die Leute waren so empört gewesen.
Das wiederum überrascht mich gar nicht, dass direkt schon dein Aktivismus dort rausgekommen ist.
Ja.
Da, schau dir die Brüste an. Ja, so ist's.
Ja.
Ja, hold your thought. Über Barbie sprechen wir nachher tatsächlich auch nochmal.
Ah, okay.
Wir wissen heute, dass zwei starre Pole nicht ausreichen. Also männlich, weiblich als binäres System. Wissen wir jetzt langsam alle, ist nicht genug. Geschlecht, Geschlechtsidentität und deren Ausdruck sind vielfältiger. Und dafür sind diese alten Zuschreibungen und Bilder oft viel zu eng. Darum sprechen wir in der Sexologie gerne auch von Maskulinoid und Feminoid. Das sind Ausdrucksweisen, die im kulturellen Kontext meinen, männlich oder weiblich, aber allen Menschen offen stehen. Also eine Frau kann sehr maskulinoide Eigenschaften haben und ein Mann sehr feminoide. Und nicht-binäre Menschen können alles oder beides verbinden oder etwas ganz Eigenes entwickeln. Entscheidend ist dann nicht, ob jemand möglichst rein männlich oder rein weiblich wirkt, sondern ob sich ein Mensch mit der eigenen Identität stimmig fühlt und die eigene Sexualität vielfältig, lustvoll und selbstbewusst leben kann. Also man stellt es sich jetzt nicht nur vor wie ein Pol rechts, links und darauf bewegen wir uns, sondern es ist tatsächlich wie ein Raster, also so eine XY-Achse, wovon wir zum Beispiel ganz, ganz doll feminoid sein können, aber auch ganz, ganz doll maskulinoid. Mhm. Also in beiden hohe, in Anführungszeichen, Werte oder höher maskulinoid und tiefer feminoid. Und ich finde es nochmal wichtig, sich auch räumlich vorzustellen, dass es eben nicht nur dieses binäre und eindimensionale ist, sondern mehr ein räumliches Denken braucht für Weiblichkeit und Männlichkeit. Und um diesen Abschnitt jetzt zu verlassen mit der Info, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es geht um kulturelle Prägung.
Mhm. Und dass es eben nicht in diesen Polen ist, wo ja eben so in der toxischen Männlichkeit ja auch immer so dargestellt wird, es geht nur um die eine Männlichkeit und die sieht genauso aus und äußert sich so und ist an dem Pol und am anderen Pol ist aber die Weiblichkeit und die ist so. Und
ja.
Deswegen finde ich das auch ein mega schönes Bild, so das Dreidimensionale, das ja eigentlich ein Spektrum abbildet.
Ja, genau. Wenn wir über Männlichkeit sprechen, denken trotzdem die meisten zunächst mal an Männer, biologische Männer. Mhm. Aber was heißt Mann überhaupt? Bevor wir uns also in den Graben der Ungnade stürzen, rollen wir das Feld mal lieber Schritt für Schritt auf und starten mal beim Geschlecht. Wir sind ja ein Bildungspodcast, dann ist das auch nicht so schlecht, mal ein bisschen Biologie zu machen. Also, es lohnt sich hinzuschauen, weil auch Geschlecht ist mehrdimensional. Wir haben zum einen die biologischen Merkmale, dazu gehören Chromosomen, Hormone, Geschlechtsorgane, typischerweise XX für weiblich, XY für männlich. Aber es gibt auch ganz andere Varianten wie XXY oder X0. Biologisch passt der Mensch also nicht immer sauber in die Schubladen Mann oder Frau oder männlich oder weiblich. Rund 1,7% der Weltbevölkerung übrigens sind intergeschlechtlich und ihre Merkmale entsprechen nicht den medizinischen oder sozialen Normen von Mann oder Frau. Dann gibt sie Geschlechtsidentität, das ist das innere Wissen, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt. Und viele Menschen identifizieren sich mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht, die nennt man dann cis. Also wenn jemand bei der Geburt bestimmt wurde, das ist ein Junge und dieser Mensch fühlt sich das Leben lang als Junge und dann Mann, dann würde man in diesem Fall von einem Cis-Mann sprechen. Mhm. Es gibt viele Menschen, die erleben da eine Diskrepanz, also Transmänner oder Transfrauen oder nicht-binäre Menschen. Wichtig ist, Identität bedeutet, nur ich selbst weiß, welches Geschlecht für mich stimmig ist. Und ich weiß, es polarisiert jetzt sehr. Leute, wie gesagt, versucht das mal anzunehmen, versucht euch mal da hineinzugeben und let it go, wenn es für euch nicht passt, was ich sage. Und drittens gibt's noch den Geschlechtsausdruck. Das ist die Art, wie wir Geschlecht nach außen zeigen. Also wieder diese kulturelle Prägung. Kleidung, Frisur, Make-up, Gestik, der Name, den wir wählen, Pronomen. Und der Ausdruck muss nicht mit der Identität oder den biologischen Merkmalen übereinstimmen. Also bis hierhin haben wir gesehen, im Schnelldurchlauf, Geschlecht ist mehrdimensional. Biologie, Identität und Ausdruck greifen ineinander, müssen aber nicht deckungsgleich sein. Jeder Mensch sollte sein Geschlecht selbstbestimmt leben dürfen, ohne Anpassungsdruck und Diskriminierung. Das ist jetzt aber je nach Kultur nicht so einfach.
Mhm. Und gar nicht möglich oder sogar strafbar.
Genau. Mhm. Was fallen dir denn da für Beispiele ein?
Ja, also beispielsweise Transpersonen oder auch non-binäre Personen, die einen anderen Geschlechtseintrag haben in ihrem Pass, haben Mühe oder Schwierigkeiten, in die USA einzureisen mittlerweile, wo dort männlich und weiblich als zugewiesenes Geschlecht vorgesehen ist. Und dementsprechend, wenn dort irgendetwas anderes steht in deinem Pass, kann das zu Verzögerungen führen. Also, ich habe schon gelesen von Leuten, die stundenlang dort sie angehalten wurden oder wo man sogar die Einreise verweigert hat.
Wahrscheinlich dürfen wir dadurch, dass wir sie jetzt hier bringen, auch nicht mehr in die USA ein.
Genau, wir sind jetzt auch geflaggt.
Also, you two, you did this podcast and then, also no. You said there's more than women and men. Da so, nee, kommst du ja nicht rein.
Kommst du nicht vorbei.
Auch wenn wir jetzt lachen, es ist wahrscheinlich wieder nur Comic Relief. Es ist wirklich dramatisch und es geht aus meiner Sicht völlig gegen die Würde des Menschen.
Mhm.
Und es ist auch total spannend, mehr so aus einer forschenden Perspektive zu sehen. Ja, wir haben ja sowieso in allen Ländern und allen Kulturen eine unterschiedliche Realität, aber hier reden wir jetzt vom Geschlecht und von wie sich jemand identifiziert. Und vielleicht hast du das Glück und bist in einem Land aufgewachsen, in dem das akzeptiert wird und auch gefeiert und unterstützt wird. Und dann willst du in ein Land reisen, in dem es einfach heißt, nö, das geht ja nicht so.
Die
das erleben
gibt's
wir ja
hier nicht. So,
dich gibt's ja nicht. Also das, was hier steht, das gibt's ja nicht.
Mhm.
Und ich denke, so viel Mitgefühl, wie wir aufbringen wollen würden, können es nie nachvollziehen, wenn man nicht selber in dieser Situation ist, wie schrecklich das eigentlich ist.
Mhm.
Da das wichtig ist zu benennen, aber nicht der Fokus und der Kern unseres Podcasts ist, würde ich einmal einen Schritt weitermachen mit dir, Caro, wo wir uns mal angucken, wo diese Bilder eigentlich herkommen. Also Männlichkeit ist kein unveränderlicher Zustand, sondern, wie vorhin erwähnt, ein sozial oder gesellschaftlich konstruiertes Bild, geprägt von sehr vielen Erwartungen, Normen und Rollenbildern und auch ganz klar von den Strukturen des Patriarchats. Das bedeutet, Männlichkeit wird nicht nur individuell ausgehandelt, sondern ist historisch und kulturell so definiert, dass Macht, Dominanz und Hierarchie belohnt werden, auf Kosten von Männern selbst, von Frauen und allen, die außerhalb dieser engen Rolle leben. Traditionell galten Männer in unseren Breitengraden und je nach Kultur als stark, rational und durchsetzungsfähig. Was fallen dir noch für Bilder ein?
Aggressiv.
Ja.
Führungsperson, also so der Anführer. Mhm.
Alpha-Male.
Ja, Alpha-Male. Dominant, sexuell aktiv und fordernd.
Potent, passt vielleicht auch noch.
Potent, ja. Stark, ich finde auch so Sachen wie sportlich.
Ich habe in meiner Vorbereitung mal in meinem Umfeld gefragt, was die Leute spontan mit Männlichkeit verbinden. Und habe sie so gezwungen, direkt zu antworten, also nicht lange überlegen.
Nicht sozial erwünscht, sondern spontan.
Genau, nicht das, was ich hören will oder was sie gerne sagen wollen würden, sondern was
nicht
sind so die ersten Bilder, die kommen.
Empathisch, emotional, gefühlvoll.
Und fast alle hatten dasselbe Bild im Kopf. Also ich habe sowohl Männer als auch Frauen aus verschiedenen Generationen gefragt. Also hatten Bilder im Kopf von dem muskulösen Wikinger. Oder dem jagenden Höhlenmenschen, der tapfer durch die Wildnis streift und sollte sich aus Versehen den Finger abhacken, keinen Mucks von sich gibt. Also echte Männer leiden still und sehen dabei noch verdammt durchtrainiert aus. Und haarig. Ja, und im zweiten Schritt habe ich ihn dann erlaubt, so ein bisschen differenzierter nachzudenken und zu antworten. Und dann haben viele gesagt, dass Männlichkeit für sie genau das ist, was so die Väter oder die Männerfiguren aus der Kindheit oder aus dem Berufskontext vorgelebt haben. Mhm. Und es war mal körperliche Stärke, mal intellektuelle Überlegenheit, mal Zärtlichkeit, mal Humor, manchmal einfach die Art, wie er Probleme gelöst oder für die Familie gesorgt hat. Andere haben sich erinnert an so Kindheitsbilder, Superhelden aus Comics, Abenteurer in Filmen und so weiter und so fort. Und diese Eindrücke und die Sozialisierung prägen unbewusst unsere Vorstellung von Männlichkeit. Ein Zusammenspiel aus persönlichen Erfahrungen, kulturellen Bildern, das wird dann oft verstärkt durch diese patriarchalen Strukturen, die diese klassischen Rollenbilder zementieren. Und obwohl wir jetzt in einer Phase sind oder in einer Zeit sind, in der diese Bilder wieder aufbrechen, sind ja trotzdem, oder die Leute, die ich gefragt habe, die sind teilweise in ihren 30ern, in ihren 20ern, es ist so geprimed, was Männlichkeit unüberlegt erstmal bedeutet. Also die sind so, so hartnäckig, diese Bilder. Und trotzdem schaffen wir jetzt, oder glücklicherweise schaffen wir es jetzt, das ein bisschen differenzierter zu sehen und dass Männlichkeit auch was anderes sein darf. Darauf kommen wir nachher zu sprechen. Wir kommen wieder zu Barbie. Beim Recherchieren ist mir wieder der Barbie-Film in den Sinn gekommen. Den hast du sicher gesehen, oder?
Ja, habe ich echt geliebt.
Magst du mal für die, die nicht gesehen haben, ganz kurz erzählen, worum es in dem Film geht?
Hey, ich finde so spannend am Barbie-Film ist, dass ich kenne wirklich Kinder, die den Film haben gesehen. Ich kenne junge Leute, die den Film haben gesehen. Ich kenne ältere Leute, die den Film haben gesehen. Und ich glaube, jede Generation erlebt den Film auch anders. Und ich finde, das ist so die Stärke auch von diesem Film, dass du kannst den als Kind einfach schauen, als quietsch, bunten, lustigen Film, eben mit ganz viel Humor, mit schöner Szenerie, schönen Outfits. Und das ist das, was du mitnimmst. Also meine Nichte zum Beispiel hat den geliebt. Aber du kannst den eben auch als sehr gesellschaftskritischen Film schauen, wo Barbie eigentlich so das Thema Männlichkeit auf die Probe stellt. Also auf so eine sehr satirische Art und Weise, habe ich ja schon das Thema Humor angesprochen, zeigt eigentlich der Film, wie das Patriarchat eben nicht nur Frauen, sondern eben auch Männer einengt. Ja. Also auch Männer unter dem leiden. Das ist, hast du vorher auch schon angesprochen, das finde ich so einen wichtigen Punkt, aha, wo immer noch zu wenig darüber geredet wird. Und die Kens im Film erleben im Matriarchat, wo so zuerst am Anfang etabliert wird, zuerst so Passivität und auch Identitätsverlust. Also sie haben, sie sind ja alle gleich und haben wie so keine Persönlichkeit. Und Barbie ist ja so sehr klar, hey, du bist Präsidentin, du hast die Ärztin, du hast die schwangere Barbie und so. Und kennt sie einfach alle so eben austauschbar, die haben wie keine eigene Identität. Und dann lehren sie durch die echte Welt, also in der, wo wir leben, wie das Patriarchat funktioniert. Und kommen wir so auch so zum Macht- und Dominanzgefühl und machen sich das eigentlich zu nutzen und bringen das in die Barbie-Welt. Und das hat dann so ambivalente Folgen. Ich will jetzt auch keine Spoiler machen. Aber der Film...
Sagen wir mal, es kommt nicht gut.
Es kommt nicht gut, nein. Und der Film entlarvt eigentlich so, so die klassischen Vorstellungen, halt, die im Patriarchat herrschen, von Stärke und Kontrolle, so eben im Rahmen von toxischer Männlichkeit, die eben niemandem gut tut und wo alle drunter leiden. Und gleichzeitig ist es so eine Einladung an Männer, auch ihre Rolle zu reflektieren, aber auch eine Empathie aufzubringen für weibliche Perspektiven. Es gibt dort auch so mega schöne Szenen mit dem Lied von der Billie Eilish, «What I Was Made For».
Sing mal.
Es wird nicht passieren. Wo aber irgendwie so das wie nochmal so auf den Punkt bringt. Und so, ja, eben so die Zwänge von der Geschlechterrolle zu hinterfragen. Also zusammengefasst, kurz gesagt, so Männlichkeit neu zu denken.
Ja, ja. Es gibt recht viel kritische Stimmen zu dem Film. Eine Stimme, die mehrmals vertreten ist, wenn man ein bisschen recherchiert, sagt, dass der Film halt wirklich die Chance hätte nutzen können, ein tieferes Verständnis für Geschlechterrollen und Geschlechterberechtigung zu fördern. Und dass es stattdessen eher ein bisschen so wirkt, als würde er Konsumkapitalismus und das Marketinginstrument Feminismus clever vermischen. Aber ich denke, es ist trotzdem ein total wichtiger Denkanstoß. Und wie du sagst, ist je nachdem, wer es guckt und mit welcher, durch welche Brille man guckt, erlebt man den Film ganz, ganz anders.
Ja.
Ich kann mich sehr gut an das Gefühl erinnern, als er fertig war, als ich den gesehen habe. Und ich war erstmal so, was soll ich jetzt fühlen? Ich habe eine Weile gebraucht, um es zu verarbeiten und setzen zu lassen, was ich jetzt da erlebt habe.
Und ich finde die Kritik insofern berechtigt, ja, natürlich könnte der Film viel mehr machen und noch viel mehr erzählen. Aber ich finde auch, es muss nicht immer alles leisten. Und ich finde, er leistet einen mega wichtigen Beitrag in diesem Diskurs. Yeah. Und findet wie eine eigene Sprache, ohne eigene Bildsprache, eigenen Humor, eigenen Zugang innerhalb von dieser Barbie-Welt, um das zu erzählen. Und das finde ich macht er grandios.
Ja, das ist so. In dem Film, also falls ihr jetzt noch Lust habt, ihn zu gucken und noch nicht gesehen habt.
Mach es unbedingt.
Was die Kens machen, nachdem sie in der echten Welt waren, ist ein gewisses Verhalten, das wir häufig unter dem Begriff toxische Männlichkeit kennen. Und damit sind eben diese gerade genannten Vorstellungen gemeint, dass Männer einschränken und gleichzeitig schädlich sind für sich und für andere. Magst du vielleicht noch kurz ein bisschen erzählen für alle, die jetzt mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen können, was genau damit gemeint ist, beziehungsweise ja, wie es vielleicht auch im Film gezeigt wird. Vielleicht so ein gutes Bild nochmal. Und stellt euch jetzt alle Ryan Gosling vor, bitte. Oben ohne. In seinem Pelzmäntelchen.
Nein. Ja, das ist wichtig, dass man das Bild vor Augen hat. Nee, ich finde, du hast es eigentlich schon schön gesagt, aber so toxische Männlichkeit beschreibt so die schädlichen Rollenbilder, wie ein Mann muss sein. Und wie er sich muss verhalten, was zum Mann sein dazugehört und vor allem eben auch was nicht. Und das führt eben zu so sehr engen, ungesunden Verhaltensweisen und Es geht nicht um Männer an sich, sondern es geht so um die gesellschaftliche Erwartung. Also im Starksein, im Dominanzsein, im Herzsein. Kein Gefühl sein erlaubt, außer Wut. Wut und Aggression, das darf sein, aber alles andere nicht. Eben so Emotionalität wird dann so einem anderen Pol zugeordnet, der Weiblichkeit. Hilfe wird abgelehnt. Konflikte werden eben über Aggression gelöst. Und so andere typische Merkmale sind so das Dominanzdenken, Machtstreben. Es geht auch ganz viel so um Karriere und Sachen erreichen, Ziele zu erreichen. Sei das in einem beruflichen Kontext, aber dort spielen eben auch so die Pickup-Artists rein. Also Frauen erobern, dann so, eben so die starke Wettbewerbsorientierung. Wir sind alle in einem Kampf. Also so das ganze Leben ist ein Kampf und eben starker Sexismus und Frauenfeindlichkeit und auch Gewalt an Frauen, die propagiert wird. Also ich denke da auch an Andrew Tate, wo das ganz offen anspricht, dass Gewalt absolut legitim ist gegenüber Frauen, dass das auch dazugehört, wenn sie nicht das macht, was sie sollte, oder wenn sie dir Sex verweigert, dass du dir das einfach kannst nehmen, eben so als Alpha-Male. Und auch so die Risikobereitschaft, die so Teil ist davon. Aber das gehört so zu dem Kampf dazu. Du musst Sachen riskieren, einfach machen, fernab von irgendwelchen legalen Grenzen.
Ja.
Und diesen Begriff gibt es eigentlich schon mega lang. Also der ist aus den 80er Jahren und ist eigentlich mal entstanden, um so klassische Männerbilder zu hinterfragen. Und wird heute vor allem so in feministischen Diskursen genutzt. Aber eben auf Social Media ist so ein Riesenthema. Also gerade wenn man toxische Männlichkeit mal eingeht auf der Plattform, da können wir ganz, ganz viel Inhalte. Und dort wird er vor allem genutzt, um eben so die patriarchalen Strukturen, die eben uns alle einengen und gesellschaftliche Probleme verstärken, wird er eigentlich in diesem Kontext genutzt. Also jetzt auch gerade ich bin dem immer wieder begegnet, auch dass so rechtsradikale Tendenzen zum Beispiel sehr oft gekoppelt sind an so ein toxisches Männlichkeitsbild.
Ja.
Also es ist nochmal wichtig zu sagen, nicht Männlichkeit oder Mann sein ist toxisch, sondern es geht eben um die rohen Bilder und gar nicht um die Menschen.
Die starren Bilder eigentlich.
Genau.
Und ich finde es schön, wie du es jetzt nochmal geschlossen hast, weil das Letzte, was wir machen wollen, ist irgendein Bashing, sondern es geht jetzt bei toxischer Männlichkeit wirklich darum, dass ganz starr in ein Bild gegeben wird und keine Abweichungen möglich sind.
Ja.
Und dadurch zu viel von etwas da ist und das sich negativ auswirkt.
Mhm.
Wahrscheinlich auch auf die Person selber.
Ja, und auch das Thema Femizide, wo dort ja eben auch reinspielt. Also dort gipfelt es wie denen, dass so die toxische Männlichkeit sich sogar äußere, so ich darf entscheiden, ob du lebst oder nicht. Also zum Beispiel, wenn sich eine Frau trennen will oder sich eben wehrt gegen die Vorstellungen oder leidet unter diesen Rollenbildern, dass dann der Mann kann entscheiden kann, ob sie noch darf leben oder nicht. Und das ist irgendwie so, das zeigt so die Perversion und die Gewaltbereitschaft, die hinter dem auch stehen kann.
Ja. Ja. Neben diesem, ich nenne es jetzt mal alten Bild, entstehen aber auch viele neue Formen von Männlichkeit. Männer, die aktive Väter sind, die selbstverständlich Care-Arbeit übernehmen wollen, offen über Gefühle oder Schwächen sprechen, reflektiert sind, sich gegenseitig unterstützen, Feminismus leben und Männer, die ihre Sexualität ohne Leistungsdruck genießen. Männlichkeit ist also nicht mehr starr oder nicht nur starr, sie ist wandelbar, facettenreich und menschlich. Sie macht Platz für Stärke und Verletzlichkeit, für Fürsorge und Lust, alles gleichzeitig. Und ein ganz zentraler Punkt dabei, Emotion, also Emotionen.
Emotion.
Alte Rollenbilder sagen, ein Mann weint nicht, er zeigt keine Schwäche. Ja, was könnte denn das Problem dabei sein?
Ja, dass du halt alles zurückhaltest, in dich reinfressest und dass das dementsprechend auch sich körperlich auswirken kann, also gerade auch beim Thema Sexualität. Irgendwie, wie gehst du überhaupt in eine sexuelle Begegnung und was erlaubst du dir dort an Emotionalität? Auch?
Genau. Und Gefühle verschwinden nicht einfach. Mhm. Die suchen sich andere Wege und zeigen sich dann oft in Rückzug, Gereiztheit, Leistungsdruck oder ja, wie du gesagt hast, die körperlichen Symptomen. Einige Männer erzählen uns in der Praxis so Sachen wie, oh, ich weiß gar nicht, wie ich über Gefühle reden soll, ich würde gern. Also die haben nie gelernt, Traurigkeit, Verletzlichkeit oder Zärtlichkeit in Worten auszudrücken. Und das sorgt dafür, dass sie innerlich auf eine Art abgeschnitten sind, sowohl von sich selbst, aber auch von der Partnerin. Und gerade beim Sex wird das deutlich. Intimität heißt nicht nur körperliche Nähe, sondern emotionale Verbindung, gerade in einer länger andauernden Beziehung. Und wer Gefühle nicht ausdrücken kann, erlebt Sex oft als rein körperlich und vermisst die tiefere Nähe. Wir haben das auch schon in anderen Folgen benannt, dass auch ein Orgasmus sich anders anfühlt, ob ich emotional involviert bin oder nicht. Wer hingegen lernt, Verletzlichkeit zuzulassen und über Emotionen zu sprechen, erlebt oft intensivere Sexualität und erfüllendere Beziehungen. Verletzlichkeit wird also so zur Stärke, weil sie echte Nähe und Bindung ermöglicht. Aber auch in Partnerschaften ist es entscheidend. Viele Männer sehen sich nach Nähe, trauen sich aber nicht, sie zu zeigen. Dann sind sie lieber cool, ziehen sich zurück oder versuchen, Liebe über Sex auszudrücken oder über einen Slap on the butt. Das kann funktionieren. Nähe führt aber immer mal wieder, wenn nicht oft, zu Missverständnissen. Und auch da wieder könnte Kommunikation der Schlüssel sein. Kleine Worte oder Phrasen wie "Ich sehne mich nach Nähe" oder "Ich brauche gerade deine Zärtlichkeit" können eine ganz neue Qualität von Intimität öffnen.
Mhm. Was mir jetzt aber auch noch in den Sinn kommt, ist, dass es ja auch das Phänomen gibt, dass sehr viele Männer eigentlich nur mit ihren Partnerinnen über ihre Gefühlswelt reden oder über das, was sie beschäftigt und nicht in ihren Freundschaften, sondern ihre Freundschaften haben eher so die Aufgabe, eigentlich, dass man zusammen etwas erlebt, dass man Spass hat, dass man zusammen geht, Sport machen, zusammen an einem Fußballmatch geht, was auch immer. Das ist jetzt sehr stereotypisch, aber es geht mehr so um die Funktion oder die Rolle von Männerfreundschaften und welche Aufgabe denn die Partnerin übernimmt, jetzt in einem heterosexuellen Kontext. Und dass das dann dazu führt, dass die Partnerschaft sehr, sehr viel so emotional load halt muss tragen für den Mann. Und dass, wenn das dann auseinandergeht, dass dann das Gefäß irgendwie auch wegbricht. Und dass das wiederum zu dieser männlichen Einsamkeit führt, wo man ja auch immer jetzt wieder liest. Und so, dass eben nicht, sich nicht können mitteilen, nicht können sagen, was einem wirklich bewegt, außerhalb von einer Partnerschaft. Und dass das dann in einem weiterführenden strukturellen Kontext dann auch zu vermehrtem Suizid kann führen kann, oder? Weil man nicht über Probleme kann reden kann und dass eben Männer nicht in Therapie gehen und sich dort Unterstützung und Hilfe holen. Also, das sieht man auch wieder so das Patriarchat, das halt wieder schädlich ist für alle Menschen und wo so einen Druck kann auslösen, halt auch auf eine Partnerschaft.
Ich erlebe, was du beschreibst, wirklich sehr häufig, gerade in so heteronormativen Konstellationen.
Ja. Ja. Und auch in der Praxis. Dass, aber dann gleichzeitig, wenn dann die Möglichkeit mal besteht, so für ein Einzugsgespräch zwischen jetzt uns und dem Klient, dass das so dankbar angenommen wird, so der Raum, jetzt mal über sich können zu reden und über das eigene Innenleben. So.
Mhm. Und ich habe spannenderweise noch keinen hetero-cis-Mann in der Einzeltherapie erlebt, der das nicht genossen hat. Also der nicht den Raum auch eingenommen hat und was zu erzählen wusste.
Mhm. Ja, ego.
Es könnte ja auch noch so ein spannender Gedanke sein für alle zu Hause. So, vielleicht muss man sich ein bisschen mehr Raum nehmen dafür oder Raum geben dafür.
Ja, und das sind ja dann schon Männer, die den Schritt haben gewagt und schon sich die Unterstützung haben geholt. Und es ist nach wie vor so, dass es so eine Depression, zum Beispiel auch bei Frauen, viel mehr diagnostiziert wird als bei Männern. Ja. Aber das ist nicht, weil Frauen per se mehr Depressionen haben, sondern weil Männer sich weniger Unterstützung holen, wo das dann in diesem Rahmen wird diagnostiziert werden.
Ja. Übrigens auch ein Grund, einer von mehreren, warum Frauen länger leben als Männer.
Ja.
Weil sie häufiger und schneller medizinische Unterstützung suchen.
Ja. Ja, aber es macht ja mega Sinn.
Ich weiß
Sinn,
auch nicht,
oder?
Warum ich schon wieder lache.
Das ist wieder der Comic
aber
Relief,
ja, so,
ja.
It would be so easy. Ja, ja, genau.
Ja, manchmal muss man darüber lachen, dass man es aushält. Das ist einfach so.
Ja. Und zu deinem Beispiel vielleicht noch die andere Perspektive, was wir auch in der Praxis erleben. Paare, in denen Männer emotional präsent sind, erleben tiefere Verbundenheit. Mhm. Und die sagen auch, der Sex ist erfüllender und die sind auch Fan davon. Und dann geht's plötzlich nicht mehr um Leistung, sondern um Begegnung. Und ja, mir ist total bewusst, dass dieser Weg nicht immer einfach ist und dass alte Muster sehr, sehr tief sitzen. Aber es lohnt sich für die Partnerschaft und für die Sexualität und für das eigene Wohlbefinden,
ja,
sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und das Schöne ist, es geht dann nicht mehr um entweder oder, sondern um sowohl als auch. Also viele Männer verbinden dann so klassische Aspekte wie sportliche Stärke, beruflicher Erfolg mit Empathie, Fürsorge, Achtsamkeit oder lösen die klassischen Aspekte ganz ab. Und das finde ich total toll zu sehen, wie jeder Mann oder jeder männlich gelesene Mensch oder jeder Mensch, der in die Männlichkeit investiert, so wie bei einem Menü, wie so bei einem Buffet, so ein bisschen von, was schmeckt mir denn jetzt heute? Mhm. Also, dass ich nicht nur die Fleischkeule nehmen muss, sondern ich habe jetzt ein bisschen Lust auf hier die Dekoblümchen, dann habe ich ein bisschen Lust auf Linsensalat, mhm, und ein bisschen Lust auf Fisch. Und
das Glas
und
Prosecco.
Einfach ein Glas Prosecco, vielleicht mit einem Schuss Sati noch drin. Und das mit einer Confidence zu machen, ich glaube, das ist so gesund.
Ja.
Also ich glaube nicht, ich weiß, es ist so gesund.
Mhm.
Ja, und das Ergebnis davon würde einfach sein, ein Rollenbild von Männern oder ein Bild von Männlichkeit, das auf eine gute Art komplexer sein darf, individueller und viel menschlicher als früher, ganz unabhängig von Stereotypen.
Mhm. Ja, dass man die eigene Männlichkeit hat, kann entdecken.
Ja.
Was bedeutet Männlichkeit für mich?
Ja.
Und was ich auch noch spannend finde, so im Therapiekontext, das kennst du sicher auch, dass auch aus diesen Männlichkeitsstereotypen raus dann zum Teil auch gewisse Bewegungen schwierig sind.
Mhm.
Am Anfang. Weißt du, Sachen, die fluidisch sind.
Ja.
Sachen, die auch zum Beispiel eine Beckenbewegung beinhalten.
Ja.
Dass da eine grosse Hemmschwelle ist so, nein, das fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich nicht richtig an. Weil so, aber das so mit Weiblichkeit assoziiert wird.
Mhm. Führt mich zu einer wunderbaren Reflexionsfrage, die mir gerade kommt. Und so, alle, die sich als Mann männlich sehen, identifizieren, dürfen mal drüber nachdenken, wo und wann, vielleicht in der Sexualität, in der Beziehung oder in der Verbindung mit anderen Menschen, schränkt ihr euch ein, weil ihr denkt, das würde jetzt ein Mann nicht machen oder das ist nicht männlich genug? Sei es bei Bewegung, beim Sex, sei es bei Wünschen. Also der Klassiker ist doch auch bei Heteromännern Analsex.
Mhm. Oder Stöhnen kann zum Beispiel auch schon das Thema sein.
Ja.
Weil das so in heteronormativen Pornos halt meistens auch nicht Teil ist davon,
genau,
weil das für ein ja, heteromännliches Publikum,
ja,
gemacht wird und dass man dann das männliche Stöhnen als störend wird warnen.
Ja. Ich finde, es wird immer logischer, ja, diese Bilder sind hartnäckig und die kommen woher und auch diese Rollen waren ja dienlich, teilweise fürs Überleben, die Härte und so weiter.
Mhm.
Und ja, Männer sind rein von der Genetik viel stärker und können vielleicht deshalb auch eher körperliche Arbeit besser wegstecken.
Mhm.
Aber ich liebe diese Idee von einfach Mensch sein und gucken, oder reinspüren, was mag ich von was nehmen. Also wieder diese Buffet-Analogie. Mhm. Und dass eigentlich scheißegal ist, was für ein Geschlecht du bist und wie du gelesen wirst und. Mhm. Sondern dass für dich selber wichtig ist, dass du den Ausdruck dessen, was du innerlich spürst, leben kannst, ausleben kannst, dass das okay ist, auch in deiner Gesellschaft. Da sind wir noch lange nicht. Ja, also hin zur Menschlichkeit.
Das ist sehr schön gesagt.
Neben dieser Entwicklung von neuen Männlichkeiten gibt es aber auch eine andere Strömung. Und zwar die Rückkehr zu klassischen, archaischen, ich kann es nicht aussprechen.
Archaischen.
Ritualen. Mhm. Etwa in sogenannten Männercamps oder Männercoachings. Mhm. Vielleicht hast du das auch schon mal gesehen.
Ich hab Puls.
Ich hab Puls. Ja, und ich möchte jetzt auch wieder sehr neugierig darauf blicken. Mhm. Ich beschreibe mal ganz kurz, um was es da geht. Also wie gesagt, Camps oder Coachings oder Trainings. Und dort verbringen die Teilnehmer Tage in der Natur meistens. Die hacken dann Holz, tragen schwere Lasten, schreien in den Wald. Oder nehmen an Initiationen teil, die an so traditionelle Vorstellungen von Kraft, Härte und Durchsetzungsvermögen erinnern. Es gibt Camps, da wird auch meditiert und getanzt oder geweint. Aber Ziel ist es oft, so die eigene Männlichkeit zu spüren. Und meist körperlich und physisch und das in einer Gemeinschaft von anderen Männern. Also zurück zur, sie nennen das sogenannten Urkraft. Und nicht wenig Männer, die dort waren, berichten, dass sie sich danach viel geerdeter oder klarer fühlen. Und ich habe, man kann da wirklich ins Endlose, da gibt es so viel Dokumentation und Videos und Artikel und Berichte. Mhm. Ich finde es aber aus sexologischer Sicht total spannend, weil es zeigt, dass viele weiterhin Orientierung suchen. Mhm. Und dass Männlichkeit nicht nur theoretisch, sondern auch körperlich erfahren wird. Und das halt für sehr, sehr viele immer noch ist Stärke, Durchhaltevermögen, Dominanz, aber vielleicht auch die Fähigkeit, sich so in ein Team einzufügen. All das wird ja dort erprobt. Mhm. Und so entsteht aus meiner Sicht eine Spannung, dass auf der einen Seite reflektierte, emotionale und fürsorgliche Männlichkeiten, auf der anderen Seite körperliche, ritualisierte Formen stehen. Und beides verweist aber auf das gleiche Bedürfnis, finde ich, nämlich Identität, Zugehörigkeit und ein Gefühl im Körper sein zu dürfen und sich lebendig zu fühlen.
Mhm. Und auch sicher. Ich glaube, das ist doch mega gefußt auf dieser Unsicherheit.
Ja. Ja.
Wie darf ich sein als Mann in dieser Gesellschaft und in welcher Form darf ich Männlichkeit leben?
Und jetzt kann man diese Camps kritisieren, also wirklich, es gibt auch einige, da habe ich die mit Augenrollen die Webseite wieder verlassen, also Stichwort toxische Männlichkeit findet man auch dort. Mhm. Aber was ich total spannend finde, ist eben, dass diese jetzt gerade beschriebene Mischung eine Riesenchance ist, nämlich Männlichkeit darf vieles sein, die darf stark sein, aber eben auch verletzlich sein und fürsorglich. Die darf richtig laut und auch mal weird sein, aber die darf eben auch leise und so ganz fein sein. Und jeder darf selbst entscheiden, welche Facetten davon passen. Auch weiblich gelesene Menschen, Frauen.
Mhm. Ich habe mal einen Doc gesehen, ich glaube auf dem SRF, genau zu dem. Mhm. Und dort haben sie eben auch so die Vielfalt von diesen Männlichkeitscamps und Events gezeigt. Und ich habe auch gefunden, es gibt so Events, wo eben genau den Raum schaffen, den ich vorher angesprochen habe, der so oft fehlt, eben in Männerfreundschaften, dass man,
ja,
dass man redet, dass man Emotionen zeigt, dass man kann Sachen verarbeiten, die ihn gut beschäftigen und dass das in diesem Rahmen möglich ist und man halt auch gesehen wird von anderen Männern und das dann eben auch drin bestärkt, das auch mehr zu machen im Alltag. Ja. Und dass das genau nicht zu dem Gefühl führt, das du jetzt gerade beschrieben hast, eben sich geerdeter fühlen, klarer fühlen.
Mhm.
Und dass es aber eben genauso die absoluten Scheissveranstaltungen gibt, wo einem dann wieder sehr fest einschränken, was Männlichkeit ist, wie du musst sein und du musst genau dem Bild entsprechen, wo sonst bist du es nicht.
Ich habe auch noch eine These, warum viele das so toll finden.
Ja.
Diese Menschen haben, ist jetzt vielleicht weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich würde sagen nicht, nehmen sich womöglich in ihrem Leben recht wenig Zeit, um zu sich zu kommen.
Ja.
Nehmen sich recht wenig Zeit, bewusst im Körper zu sein. Nehmen sich wenig Zeit, in die Natur zu gehen. Nehmen sich wenig Zeit, zu reflektieren oder mit anderen zu sein, mal zu weinen, sich einfach mal so, ja, wieder richtig zu spüren.
Ja.
Also könnte es recht wurscht sein, wo man hingeht, ob man jetzt in Yoga-Camp geht oder sich mal eine Woche wieder Zeit nimmt für viel Bewegung, Lesen, Meditation und Reflexion, vielleicht was runterschreiben oder in so ein Camp. Also dass so wie das Medium eigentlich total egal ist, aber dass es am Ende diese Körper- und geisterlebte Erfahrung ist, die so wohltuend ist. Dass es vielleicht möglicherweise nicht so viel mit
dem Format zu tun
hat. Mannsein zu tun hat.
Ja. Ja, das.
Ich spreche das nicht ab, überhaupt nicht. Nee. Aber es könnte auch einer der Gründe sein.
Finde ich mega plausibel, ja, die These.
Wollen wir noch mal kurz auf Sex zu sprechen kommen? Wir sind jetzt hier ein Sexologie-Podcast, jetzt haben wir sehr viel gesellschaftlich gesprochen.
Aber ich denke so, when is Sex?
Wann reden wir über die Pille?
Ja,
es ist so, dass wahrscheinlich kaum ein Bereich so stark von Erwartung geprägt ist wie das sexuelle Erleben von Menschen, die sich stark mit Stereotypen identifizieren. Das klassische Bild ist dann schnell erzählt eigentlich so. Der Mann hat immer Lust, der ist jederzeit bereit, der kann lange und der kann ausdauernd und der bringt seine Partnerin oder seinen Partner zuverlässig zum Orgasmus.
Mhm.
Das klingt nach so einer ziemlichen Checkliste, oder? Und
ja.
Ich glaube,
no pressure. No pressure.
Und genau darin steckt das Problem. Sexualität wird so zu einem Leistungstest. Und vielleicht magst du dich mal erinnern oder alle, die uns jetzt zuhören. Vielleicht hattet ihr auch schon mal so Gespräche, wenn ein Kollegin von einem Date zurückkam und man so gefragt hat, und hast du es ihr besorgt, oder?
Mhm.
Und hat er es dir besorgt? Was? Sein Penis ist nur so und so groß. Was? Der ist nicht hochgekommen.
Mhm.
Da sind jetzt wahrscheinlich alle dabei zu sagen, ja, guilty as charged. Mindestens einmal, würde ich mal sagen, haben wir das alle schon erlebt.
Mhm. Und zeigt ja aber genauso, dass ein Mann muss einfach abliefern.
Genau. Was ist denn daran so kritisch? Was ist denn daran so schlimm?
Was nicht?
Ey, ja, genau.
Also wir erleben das ja auch in der Praxis, dass sehr viele asexuelle Funktionsstörungen genau auf das zurückzuführen sind. Also wenn sie nicht irgendeinen körperlichen, organischen Ursprung haben, dass sie eben psychisch sind. Und das ist in sehr, sehr, sehr vielen Fällen genau so, dass das eben sehr viel mit dem inneren Druck zu tun hat und mit eben so dem Gefühl von, ich muss leisten und ich muss so und so performen und ich muss so und so sein. Und dass das dann zum Beispiel zu Erektionsstörungen kann führen oder zu Orgasmusproblemen, zu frühzeitigem Samenerguss, was auch immer. Und dass Sex dann einfach zu einem reinen Stressakt wird, wo nichts mehr mit Genuss zu tun hat, wo nichts mehr mit Freude zu tun hat, sondern wie eine Prüfung, die man muss abliefern.
Ja, und abliefern ist so ein gutes Wort. Also es geht am Ende dann um Funktionieren und dann erbringe ich die Leistung.
Ja,
und,
ja.
Und wie gut? Wie gut kann ich es dem anderen Menschen besorgen?
Mhm.
Und genau diese Gedanken hemmen die Lust und noch viel wichtiger den Genuss.
Ja.
Also häufig wird das eigene Körpererleben auch stark über Leistung definiert und eben nicht über Genusssinnlichkeit und Nähe. Oft steht der Penis im Mittelpunkt und so die anderen auch normalen Formen von Sexualität wie Intimität, Streicheln, Körperwahrnehmung rücken in den Hintergrund. Und dann ist man schnell in diesem Teufelskreis. Also ich sage es jetzt nochmal in aller Klarheit, sehr, sehr häufig sind aufgrund von diesem Leistungsdruck und von dem Performen wollen Phänomene da wie Erektionsstörung oder frühzeitiger Samenerguss.
Ja, ich glaube, das, was du jetzt auch schon hergeleitet hast in deiner These, ist so, so wichtig, eben auch im Sexuellen, dass du dir immer wieder Zeit nimmst, in deinen Körper zu kommen und zu spüren und wahrzunehmen, was mache ich hier überhaupt. Also auch wieder sehr viel mit Achtsamkeit.
Ja.
Das ist zum Beispiel auch gerade in der Solosexualität bei vielen Männern ein Thema, dass das so routiniert ist und dass das so klar ist, es ist die Bewegung, ich sehe jetzt so lange, ich schaue irgendwie den und den Porno dazu und zack, boom. Und dass das eigentlich etwas ist, wo überhaupt nicht bewusst erlebt wird, körperlich erlebt wird. Wir reden ja auch in der Solosexualitätsfolge dazu, dass das auch nicht ein Moment ist, wo man bei sich ist. Sondern das meistens auch hat viel mit Druckablauf zu tun. Und in der Sexualität, also dann das Zweite oder wie viele Leute man dann halt auch ist, dass das auch wieder eigentlich so reproduziert wird und eben nicht so ein sinnliches Erlebnis wahrgenommen wird, wo man auch darf geniessen darf.
Ja.
Und so eben so sich bewusst Zeit nehmen, sich zu spüren, wahrzunehmen und dort gehören Emotionen auch dazu, wo Emotionen sind eigentlich nichts anderes als auch körperliche Phänomene, die stattfinden, wo man dann eben auch wahrnimmt und zulässt. Ich finde, es wird einfach wieder so deutlich, es hat alles miteinander zu tun.
Ja.
Und alles hat Einfluss aufeinander.
Ja.
Und gebe mir den Raum.
Ach, ich liebe, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Da setze ich jetzt gerade noch einen drauf, du.
Ja.
vielleicht erinnert ihr euch alle, dass ich vorhin mal das Wort Feminoid und Maskulinoid benutzt habe. Die Einladung besteht für alle Menschen, sich in beide Achsen mal experimentell reinzugeben und wieder rauszugeben. Also, dass nicht nur der Stereotyp ist, männlich, ich gebe und ich initiiere und ich stoße, sondern dass eben männlich auch feminoid sein darf. Ich empfange, ich nehme, ich gebe mich rein, ich bin weich.
Mhm.
Und diese Einladung kann eben so ein wunderbar wohliges, vielschichtiges Spiel dann erlauben, was Sexualität sehr, sehr erfüllend machen kann. Und es geht am Ende also darum, sich mit den eigenen Ausdrucksmöglichkeiten zu verbinden. Das klingt sehr spirituell, ist nicht so gemeint. Und ein stimmiges, selbstbestimmtes Erleben zu schaffen.
Mhm.
Dass Lust, Intimität, Nähe nicht an Leistung oder diese stereotypen Rollen geknüpft werden, sondern an Begegnung, Vertrauen und Genuss. Und es kann manchmal das wilde, starke Stoßen sein oder Reiten. Und es kann aber genauso auch das Feine sein.
Ja, das ist schön.
That is true. Dann wären wir für heute am Schluss angelangt. Ich könnte mit dir jetzt wirklich noch Stunden darüber philosophieren.
Genau.
Wir sind nicht am Ende, aber ich hoffe, dass wir es geschafft haben, einen möglichst guten Rundumblick mal auf Männlichkeit zu kriegen. Wir haben es nicht geschafft, überall in die Tiefe zu gehen oder zu klären oder zu lösen, was auch nicht unser Ziel war. Ich habe es sehr, sehr genossen mit dir. Ich möchte einfach als Take-Home-Message noch einmal sagen, dass Männlichkeit genauso wie Weiblichkeit komplex ist, wandelbar ist und sehr individuell sein darf. Und dass es nicht den einen Weg gibt, dass Männlichkeit eher wie ein Puzzle ist aus Erfahrungen, Erwartungen, kulturellen Bildern und aber, Achtung, persönlichen Entscheidungen. Und dass jeder Mensch, ob jung oder alt, ob Mann oder nicht Mann, hat die Möglichkeit, bewusst zu wählen, welche Facetten er oder sie leben möchte. Und für uns als Gesellschaft bedeutet das aus meiner Sicht, wir brauchen Räume, in denen Menschen sich ausprobieren, verletzlich sein und über ihre Gefühle sprechen können, ohne Scham, ohne Leistungsdruck und ohne Diskriminierung. Räume, die Vielfalt anerkennen und Männer und alle Menschen ermutigen, sowohl Stärke als auch Sensibilität zu leben.
Schön. Ich finde, du hast das so mega spannend und vielseitig aufbereitetes Thema. Und ich finde, dort du hast geschafft, auch Komplexität rauszunehmen, die sehr klar dem zu nähern, auch mit einer Haltung und gleich eben neugierig bleiben für andere Formen. Und ich habe es wirklich auch sehr, sehr genossen mit dir. Merci ja. vielmals.
Super. Ich habe jetzt hier ein Rucksäckchen parat ja. gemacht für uns zwei Süßen. Da findest du drin ein Taschenmesser.
Mhm.
Zwei Servola.
Servola!
Ein bisschen.
Warte, aber ich will schnell wissen, weil du das erste Mal das Wort Servola hast gehört. Was, ist das ja. nicht weird gewesen für dich als Deutsche? Hast du von Anfang an gewusst, was es ist?
Natürlich nicht. Ich habe überhaupt nicht gewusst, ich konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen.
Weißt du, willst du Servola?
Aber es war so.
Ja.
Ich finde, das klingt eher wie ein Medikament.
Ja, das ist eigentlich schon sehr komisch.
Wie so ein Ibuprofen. Es ist eine Wurst, es ist eine Grillwurst, für alle, die es nicht wissen.
Ja, stimmt.
Ja. Genau, also jetzt nehmen wir dieses Rucksäckchen, gehen zusammen in den Wald, schnappen uns noch unsere Axt und dann wird ein bisschen Holz gehackt, machen Feuerchen und grillen die Servola. Findest du das?
Ja, ist gut, ich finde die.
Meine Liebe?
Ja.
Was recherchierst du gerade?
Ich tu mich mit dem Thema Rimming auseinandersetzen. Also so anale Stimulation mit der Zunge. Mit dem Mund.
Literally oder mehr so theoretisch?
Für die Folge natürlich.
Mache eine breite Feldstudie mit mir selber. Ja. Es ist wunderbar, dass ihr wieder dabei wart. Teilt doch gerne die Folge, wenn ihr findet, die könnte auch für andere Menschen wertvoll sein. Bewertet unseren Podcast mit ein paar Sternchen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir freuen uns auch darüber, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören, wenn es heißt Sexologie, Wissen macht Lust. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit bis dahin. Haust du die Öhrchen steif und die Zunge nass. In diesem Sinne, möge die Lust mit dir sein.